Diese Anrufungen, Maria, Mutter von und so weiter, stammt aus der lauretanischen Litanei. Und jetzt muss man sich fragen, was ist eine Litanei? Eine Litanei ist eine Sammlung von Anrufungen, die auch meditativ vorgetragen oder rezitiert werden. Kennen Sie eine Litanei aus dem Alten Testament? Da gibt es zwar keine Marienlitanei, sondern eine Litanei auf den Gott Yahweh. Im Psalm 136, wo aufgezählt worden ist, was der alles gemacht hat. Der uns aus Ägypten geholt hat, der den Og und den Bashan und alles sowas geschlagen hat und der uns durch die Wüste geführt hat und alles sowas. Also eine meditative Wiederholung und Erinnerung an die Großtaten Gottes. Das ist der Psalm 136 und der gilt als die oder eine der ältesten Litaneien, die wir kennen. Die lauretanische Litanei, erstmal die Frage, woher kommt der Name und zweitens, wie hat es angefangen? Es gibt aus dem 8. Jahrhundert eine altirische Mutter Gottes Litanei unter Anführungszeichen, die eine ganze Reihe von den Elementen hat, die auch die heutige lauretanische, die wir kennen, auch hat. Die größte Wahrscheinlichkeit, wie die lauretanische zustande gekommen ist, besteht darin, dass die Karmeliter, das Haus von Loreto, also wo die Tradition sagt, die Engel haben es von Nazareth nach Loreto gebracht und da steht dieses Haus von Nazareth nun und das war den Karmelitern zur Verwaltung, zur Betreuung übertragen worden und die haben, so sagt man oder so geht man davon aus, dass diese Karmeliter die Urfassung der lauretanischen Litanei, also der Litanei von Loreto, so kann man den Namen herleiten, schon entwickelt und gekannt haben. Jedenfalls in unserer heutigen Form hat Papst Clemens VII. Diese lauretanische Litanei appropriiert und später dann nochmal Papst Sixtus V. im Jahr 1587. Und eine Litanei ganz allgemein kein festes, unabänderliches Gebet oder Meditationsverse sind, sondern sind frei gestaltbar. Gab es eine ganze Reihe von Päpsten, auch in unserer Neuzeit, die in diese lauretanische Litanei weitere Anrufungen eingefügt haben. Zum Beispiel hat Papst Benedikt XV., also nicht Ratzipapst, sondern der 15. im Jahr 1917 die Anrufung Königin des Friedens. Damals war Erster Weltkrieg und hat also damit Maria als die Königin des Friedens angerufen, die den Frieden in der Fürsprache beenden sollte. Dann Papst Paul VI. Hat ergänzt, Maria Mutter der Kirche. Papst Johannes Paul II. Fügte den Titel hinzu, Königin der Familie. Und im Wallfahrtsort Hede, das ist am Niederrhein, da gab es eine Erscheinung, eine Marienerscheinung. Und da hat diese erschienene Maria angeregt, dass hinzugefügt werden soll, Königin des Weltalls und Königin der armen Seelen. Also jedenfalls, Litaneien sind wandelbar, ergänzbar. Jeder kann noch seine persönliche Anrufung mit reinbringen. So, und jetzt kommt die Frage eben, wieso kommen wir dazu, Maria als Mittlerin da zu titulieren? Vollkommen berechtigte Frage. Und seit Jesus auf die Welt kam und uns gesagt hat, niemand kommt zum Vater außer durch ihn, gibt es keinen anderen Mittler als Jesus selbst. Und das hat Luther auch so unterstrichen, zu Recht. Aber der Volksglaube und die Glaubenserfahrung der Menschen hat gezeigt, für die Menschen, zumal sie die Schrift nicht lesen konnten und durften, weil sie nur in Latein oder Griechisch gelesen werden durfte und das konnten das Normalvolk nicht, also haben sie sich ihren eigenen Glauben, ihre eigene Glaubenserfahrung irgendwie entwickelt. Und nach der Glaubenserfahrung vieler Generationen vor uns war Gott ganz weit weg, der nicht antwortet, der nichts tut, wo es uns so schlecht geht. Und den muss man doch aufwecken und da muss man es doch Lobbyarbeit betreiben im Himmel, damit er, wenn er schon nicht auf uns hört, dann zumindest auf die hört, die da schon näher oben sind. Und so hat sich dieses ganze Fürsprecher- und Mittler-Gedankengebilde gebildet, was eigentlich überflüssig ist, denn uns ist niemand näher als Gott selbst, als Jesus, der sagt, ich bin alle Tage bei euch bis zum Ende der Welt. Von daher brauchen wir tatsächlich keine Mittler, keine Fürsprecher. Gott versteht uns, er spricht Deutsch, er spricht sogar Berliner Dialekt. Also wir können zu ihm, wie uns der Schnabel gewachsen ist, und er hört uns. Und er hört uns so, wie es für uns gut ist. So, aber die katholische Kirche hat es trotzdem stehen gelassen. Auch in der lauretanischen Litanei gibt es Mittlerinnen und alles sowas, solche Anrufungen. Warum? Zum einen, um dieses Glaubensempfinden einfacher Leute, die glauben, man muss Gott noch irgendwie bestechen oder irgendwie hebeln, Lobby oder irgendwie jemand vorschieben, der das besser kann, um das nicht zu verletzen. Und zum anderen, weil es eigentlich etwas ist, was in meiner nächsten Folge zum Glaubensbekenntnis in der Predigtreihe nochmal, ich versuche rauszuarbeiten, wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen. Wir stehen also nicht als Einzelne vor Gott, sondern alle anderen Heiligen und wie sie alle heißen, die nach Jesus gekommen sind, kennen unsere Nöte und unsere Bitten und unsere Anliegen, und die sprechen mit uns, so wie wir vor Gott sprechen, unsere Anliegen und Nöte und Fürbitten und Bitten, so sprechen die anderen alle mit, die ganze Gemeinschaft der Heiligen. Das heißt, das, was ich am Herzen habe, das hat nicht dieser unbekannte Konrad Heil aus Lichterfelde da mal nach oben geschickt, sondern dadurch, dass die im Himmel sind, das heißt, für die sind keine Grenzen da, für die Menschen, die uns vorausgegangen sind im Glauben, stimmen die ein, so wie wir in den Lobgesang der Engel und Heiligen einstimmen beim Sanctus, so stimmen die ein in unser bittendes und fürbittendes Gebet. Und so muss man sich das vorstellen, dass wir alle vor Gott als Bittende dastehen. Und da braucht es keinen Oberbitter oder Oberfürsprecher oder noch einen, der besondere Beziehung hat. Gott ist uns nahe wie kein anderer. Aber im Verständnis, und das kommt im Glaubensbekenntnis besonders gut raus, wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen. Wir sitzen alle in der Warteschleife der Erlösung und bitten alle Gott, dass er uns erlöst von allem Übel. Und er kennt das Übel. Jesus hat das selber erfahren, dass es hier für Übel gibt. Von daher müssen wir ihn gar nicht erinnern. Und er ist auch nicht vergesslich, dass man es dreimal bitten muss oder 15 Mal oder noch öfter. Gott, so schreibt der Paulus, weiß schon, was wir brauchen, noch bevor wir es im Gebet aussprechen. Besser kann man es doch gar nicht haben. Ne? Also, da können wir alle anderen fürbittenden Vorstellungen verblassen lassen, weil Gott uns am allernächsten ist. So, also lassen wir das so stehen. Viele Generationen haben das so geglaubt und es war ihr Glaubensempfindung und es wurde dann auch theologisch noch irgendwie versucht zu rechtfertigen oder keine Ahnung, irgendwie einen Überbau draus zu machen. Aber nach unserem heutigen Verständnis und wenn man nach katholischer Lesart der Bibel geht, hat Jesus unser Leben voll im Blick oder wie man neuhochdeutsch sagt, er hat es voll auf dem Schirm. Und deswegen, wir dürfen weiter Maria verehren, bitte nicht anbeten, das ist das falsche Wort. Da sind wir nämlich Sektierer und Götzendiener, wenn wir das Wort anbeten verwenden. Wir verehren sie und wir nehmen sie in ihre Fürbitte mit rein, weil wir wissen, sie bittet das Gleiche, wie wir bitten. Und deswegen können wir uns mit ihr vereinen im bittenden Gebet.
Sie hat diese Ansprache, die sie bekommen hat, sie hat sie aufgenommen, sie hat sie verwirklicht und sie ist für uns insofern Vorbild, als dass wir, wenn wir sie nehmen als Vorbild, als Hinweis zum Vater, ist es nichts anderes als ein Lobpreis an den Vater. Und diese exzessive Mariologie, die wir sonst auch in vielen Jahren gehabt haben, die ja teilweise auch dazu führt, dass wir die Jugendlichen gar nicht mehr ansprechen können. Wem können Sie das heute noch als Jugendlichen erklären? Doch keinem mehr. Wenn uns früher gesagt wurde, ja, Sie müssen jeden Tag den Rosenkranz beten. Und wenn Sie nicht gebetet haben, dann betet man ihn nachts. Und solche Exzesse oder in der Kirche, die alten Damen sitzen, also sie haben natürlich vorne nicht zugehört, sie haben den Rosenkranz gebetet. Oder wenn Beerdigungen so, aber was macht man, betet halt nur den Rosenkranz. Geht da nicht vieles verloren, was uns den direkten Draht eigentlich zum dreieinigen Gott gibt. Und da habe ich mein Problem. Ja, da habe ich mein Problem. Nicht Maria ist nicht mein Problem, im Gegenteil. Sie ist schon mein Problem, wenn ich Ikonen sehe, wie ich Darstellungen sehe. Wie kann ich als Analogie, kann ich sie verstehen, kann sie interpretieren und rüberbringen. Aber es ist immer nur ein Bild. Letztlich als Hinweis auf den, der für uns ausschlaggebend ist, ist der Dreieinige. Wie auch immer, der uns in der Gestalt des Heiligen Geistes, in der Aussendung von ihm selber, uns zugesagt hat, ihr könnt mich anrufen, beziehungsweise ich bin das, was ich euch geben als Vermittler. Zwischen euch zu Gott hin. Und da habe ich persönlich habe da meine Probleme mit dieser Art von Frömmigkeit. Nicht mit der Mariologie selber, sondern also mit der auch mit der ganzen heiligen, sogenannten heiligen Verehrung. Für mich sind es eigentlich nur Symbole oder Beispiele, durch die letztlich Gott selber verherrlicht wird. Wenn ich das so auffasse, denke ich, ist es in Ordnung.
Also ich habe meine Probleme mit diesem Wort Mittler, denn wenn wir den Heiligen Geist anrufen, dann ist er schon Gott.
Ja, ja. Ja,
und da gibt es keinen Mittler mehr.
So, wir sind schon. Ich habe gesagt, es ist der Mittler, den ich euch schicke.
Beistand, Tröster.
Ja, und Mittler, hat er auch gesagt.
Mittler, kenne ich nicht die Stelle.
Beistand, Mittler, ja gut.
Also ja. Das Wort Mittler kommt im Neuen Testament nicht vor. Zumindest nicht in den Evangelien. Und das sind alles sind Vorstellungen, die gewachsen sind aus der Glaubensempfindung heraus, weil Gott so weit weg ist.
Oder weil man, sie aber auch viel zerstört haben.
Ja, genau. Also wir beschränken uns mal auf diese Anrufungen in der lauretanischen Litanei, wo es um den Begriff Mutter geht. Denn das war ja Thema unseres heutigen Abends. Und jetzt ist die Frage, wie kommt es dazu, Maria in den verschiedenen Formen als Mutter zu bezeichnen? Ich lese mal diese, also ein knappes Dutzend Anrufungen vor aus der lauretanischen Litanei. Also es geht los mit Mutter Gottes, Mutter Christi, Mutter der Kirche, Mutter der göttlichen Gnade, du reine Mutter, du keusche Mutter, du unversehrte Mutter, du unbefleckte Mutter, du liebenswürdige Mutter, du wunderbare Mutter, du Mutter des guten Rates, du Mutter des Schöpfers, du Mutter des Erlösers und du Mutter der Barmherzigkeit. So, das sind die Anrufungen Marias als Mutter. Dann kommen die Jungfrau-Anrufungen und dann die anderen Königinnen und so weiter. Also, bei diesen Anrufungen Mutter muss man sich immer mal erst überlegen, was ist denn eine Mutter? Rein menschlich betrachtet ist ja eine Mutter nicht nur eine Frau im Zeitpunkt der Geburt, weil sie neues Leben, ein Kind das Leben geschenkt hat durch die Geburt, sondern Mutter bleibt eine Mutter ihr Leben lang. Und zwar deswegen, weil sie fürs Kleinkind ebenso wie für spätere Jahre ermöglicht, dass diese Person, die sie zur Welt gebracht hat, sich menschlich entwickelt mit Erziehung. Mütter haben die Wohlfühlkompetenz in der Familie, um es mal so zu sagen, die weiß immer, was brauchen die anderen, damit es ihnen gut geht. Ich habe mal den Spruch gehört, eine Mutter weiß vom Kind alles, der Vater weiß nur, da ist noch jemand hier im Haushalt. Also, leicht übertrieben, aber um zu charakterisieren, wie intensiv die Wahrnehmung einer Mutter ist bezüglich dessen, wie geht's dem Kind, was braucht das Kind jetzt, um sich gut zu entwickeln, um sich wohlzufühlen, um Freude am Leben zu haben, um selber Verantwortung zu übernehmen. Das ist also alles, diese ganze Erziehungskompetenz, die ohne den Vater nicht geht, keine Frage, aber die Orientierung beim Menschen ist erstmal an die Mutter. Und Ich erlebe das immer wieder bei Beerdigungen, wenn Menschen sagen, ja, meine Mutter ist gestorben, dann hat es nochmal einen anderen Akzent, so von der persönlichen Bindung her, was ich da raushöre und rausspüre, als die Vaterbeziehung. Die hat nochmal einen anderen Stellenwert, aber eine Mutter ist eigentlich etwas, was das ganze Leben durchprägt. Und ich habe heute ein Buch in die Hand gekriegt von Anselm Grün, der von der Muttertragödie spricht. Jeder von uns hat eine Muttertragödie in der Seele, weil für ein Neugeborenes ist die Mutter der Himmel. Die sorgt, die macht alles, die lässt mich leben, die ist alles, lässt mich Liebe erfahren, Zärtlichkeit und, und. Und irgendwann im Leben bröckelt es ab, so nach der Beobachtung, ja, die Mutter ist auch nur ein Mensch, die ist auch nur begrenzt. Die hat dann noch ein paar andere Kinder, die, um sie sich auch kümmern muss, also gehört nicht mir alleine die Mutterliebe, also muss ich das schon mal teilen, was dann für Einzelkinder, wenn ein zweites Geschwisterchen kommt, besonders tragisch ist, wenn die Mutter nicht mehr ausschließlich für ihn da ist und so weiter. Da bricht dann plötzlich dieses Mutterbedürfnis ab, was ja in der normalen menschlichen Entwicklung ja was Positives ist, nämlich die Loslösung. Aber es bleibt dieses Drama, meine Mutter gehört mir nicht mehr ganz. Also, und da muss man jetzt psychologisch den Bogen schlagen. In Maria wird ein Mutterbild verehrt und gesucht, die immer und ausschließlich und mit größter Zuverlässigkeit für mich da ist. Und deswegen diese Anrufungen, dieses sich an Maria zu wenden, was gar nicht nötig wäre, weil wir uns ja direkt an Jesus und an Vater und den Heiligen Geist und, direkt wenden können. Aber dieses menschliche Bedürfnis, ich brauche noch jemand, der mich kennt, der weiß, Gott ist Geist und ist fürs ganze Weltall zuständig. Wie kann der wissen, wie es mir heute zumute ist oder so. Also solche Vorstellungen kommen da auf und deswegen ist dieses Bedürfnis, sich an eine Mutter zu wenden, die auf Wunsch sofort zuhört, die da ist, die ansprechbar ist. Und das macht diese Mariologie so tilgbar, weil es eben ein menschliches Bedürfnis ist, dieses Urgefühl, Urbedürfnis nach Mutter irgendwo gestillt zu bekommen. Und deswegen ist es auch für Söhne, wenn sie heiraten, häufig so, dass sie in ihrer angetrauten Frau ein Mutterbild irgendwie sehen oder der zuschreiben oder erwarten, dass die auch so gut für mich da ist wie meine Mutter und so weiter. Also es dreht sich um ein Grundbedürfnis des Menschen, eine Mutter zu haben. Und weil die leibliche Mutter irgendwann stirbt oder auch bei Lebzeiten nicht immer da ist oder mich auch mal nicht verstehen kann oder so, von der ich vielleicht mal mein Dresche bekommen habe oder so. Deswegen muss ein idealisiertes Mutterbild her und das wird voll auf Maria projiziert und das ist hat psychologisch einfach seine Berechtigung, seinen Stellenwert. Und da verquickt sich eben menschliche Bedürfnisse mit Glaubenswahrheiten, wo man nicht mehr ganz genau die Trennlinien ziehen kann. Was ist jetzt eine psychologische Projektion auf Maria und was ist ihre tatsächliche Funktion für uns? Wenn Jesus am Kreuz zu Johannes gesagt hat, sieh da deine Mutter, dann hat es natürlich im Lauf der Kirchengeschichte, in der Mariologie gleich einen Schwall von Mütterlichkeit losgetreten, die Maria für uns hat. Denn mit diesem Wort hat ja Jesus auch uns Maria zur Mutter gegeben. Bestimmt war rein jetzt situativ damals unterm Kreuz auch die Rolle, die da mitgespielt hat zu diesem Wort, Maria, Witwe, ohne Sohn, der für sie sorgt, also muss es jemand geben, der für sie sorgt. Und wer hätte das besser gekannt als ein Johannes, der zumal Lieblingsjünger und zumal vermutlich nicht verheiratet, also von daher die beste Möglichkeit gehabt hat, für sie zu sorgen. Also, auch das spielt eine Rolle, können wir alles mit in das Mosaik einfließen lassen, Maria, unsere Mutter. Und jetzt kann man natürlich jede dieser einzelnen Anrufungen in der lauretanischen Litanei hinterfragen, wie kommt es dazu, dass Maria Mutter Gottes ist? Gott war doch vorher, wie konnte... Das darf man jetzt alles nicht biologisch sehen, sondern von der Funktion einer Mutter her. Eine Mutter hat die Funktion, das Leben des Kindes zu ermöglichen. Maria hatte mit ihrem Ja die Funktion, den Willen Gottes, das auf die Welt kommen wollte, zu ermöglichen. Durch ihr Ja ist die Menschwerdung ermöglicht worden. Und insofern ist sie, nachdem er in Jesus auch Gott Wohnung genommen hat auf dieser Welt, ist sie halt Mutter Gottes, und das wurde dann auch gleich zum Dogma erklärt. Aber jetzt nicht, wie gesagt, man darf dieses Mutter Gottes nicht als, was war früher, Henne oder Ei oder so sehen, sondern Maria ist diejenige, die das Wirken Gottes, der immer unsere Freiheit voraussetzt und respektiert. Also Maria hätte auch Nein sagen können, ist mir zu riskant und uneheliches Kind, nein danke. Aber dadurch, dass Maria dieses Ja gesprochen hat zum Erzengel Gabriel, ist der Plan Gottes in Erfüllung gegangen und somit das Wirken Gottes sichtbar geworden. Also so kann man das verstehen, Maria Mutter Gottes. Maria Mutter Christi ist ohne Frage. Maria Mutter der Kirche, nächste Anrufung, geht vermutlich zurück auf die Tatsache, dass Maria mit den 11 Aposteln im Abendmahlsaal, so sagt die Tradition, gewesen ist und gebetet haben, als der Heilige Geist zu Pfingsten kam. Und nachdem Pfingsten der Start oder die Geburtsstunde der Kirche war und Maria mit dabei war, die mitgebetet hat, und sie ja schon sozusagen Mutter Jesu war, also auch Mutter dieses mystischen Leibes, was die Kirche ist, damit gewesen ist, war natürlich klar, Maria Mutter der Kirche ist eine logische Folgerung, die sozusagen in die Mariologie eingebaut worden ist. Heftiger wird es bei der nächsten Anrufung, wo es heißt, Maria Mutter der göttlichen Gnade. Wie kommt denn sowas rein? Wie kann man sich das theologisch auseinandertüfteln? Wieso ist sie Mutter einer Gnade? Auch da wieder die gleiche Logik. Die Gnadengaben Gottes werden nur wirksam, wenn wir dieser Gnade entsprechen. Also, der Glaube ist eine Gnade, so sagt Paulus. Man kann diesem Glauben entsprechen, Bingo, 100 Punkte, dann sind wir voll da. Man kann aber dieser Gnade nicht entsprechen und diese Gnade ablehnen oder verkümmern lassen oder sonst irgendwie in Zweifel ersticken, dann wird diese Gnade nicht wirksam. Und Maria hat die Gnade, dass sie Mutter Jesu werden sollte, wirksam werden lassen durch ihr Ja. Und deswegen hängt es von unserem Ja ab, jeweils zum Willen Gottes Ja zu sagen, egal ob es schwer oder leicht ist, dann wird diese Gnade wirksam. Aber mit einem ähnlichen unbefangenen und unkritischen Ja, wie es Maria gemacht hat. Sie hat das Ja per Exzellenz gesprochen, ohne Bedingungen zu stellen, ohne darüber nachzudenken, will ich das oder geht es mir dann gut oder was denken die anderen oder so. Sie hat einfach ihr Ja gegeben, ausschließlich und unwiderruflich, und hat damit alle Gnade Tür und Tor geöffnet. Deswegen eben Maria, Mutter der göttlichen Gnade. Hätte sie gesagt, Moment, lass mich eine Nacht drüber schlafen, komm mal nächste Woche wieder, dann habe ich mich beraten mit meinen Freundinnen oder so, wäre es schiefgegangen wahrscheinlich. Die hätten das ihr sofort wieder ausgeredet.
Also ich kann mich theologisch nicht ganz freuen. Mutter der Gnade, ja, aber doch nur in dem Beispiel, dass Maria wirklich absolut sich Gott selbst übergeben hat, in ihrem Sein gesagt hat, ich übergebe mich ganz. Und sie damit für uns ein Beispiel gegeben hat, was das bedeutet, dann diese Gnade. Sie ist Beispiel für uns, was es bedeutet, wenn sich selber Gott übergibt, sich fallen lässt, dass dann die Gnade über einen kommt. Insofern ist dieser Begriff Mutter der Gnade, den finde ich ein bisschen ambivalent. Ja, ich hoffe, dass ich irgendwie sage, ich bin kein Theologe und will einfach nur meine Zweifel in diesem Sinne in Anführungsstrichen, denn es ist ja berechtigt, wir haben Zweifel zu haben und wenn sie getragen werden vom Grundvertrauen des Glaubens, sind die Zweifel sehr fruchtbar. Und insofern denke ich, sind Zweifel erwünscht, Kritik ist erwünscht und sie muss sein. Nur so können wir einfach wachsen. Ja. Da denke ich, also ich habe da manchmal mit dieser Vereinfachung, theologischen Vereinfachung, habe ich so häufig meine Probleme.
Ja, man muss natürlich die Kirchengeschichte auch unter dem Blickwinkel sehen, dass auch Theologie verkündet werden musste für Leute, die eine einfache Sprache haben. Und das Wort Mutter konnten alle verstehen, weil alle eine Mutter hatten. Und deswegen konnte das da gut da eingebaut werden. Auch wenn es jetzt nachreflektiert Ecken und Kanten hat, so ein Begriff. Aber eben, er ist leichter zu verstehen, als zu sagen, sie ist der originäre Seinspunkt des Anfangs oder irgendwie so, da steigen alle anderen aus. Ne? Also deswegen zu sagen, Mutter, dann kommen irgendwie alle mit und deswegen ist es, Litaneien haben immer eine ganz einfache Sprache, weil sie das Gebet der einfachen Leute sind.
Wobei ich finde, der göttlichen Gnade ist überhaupt nicht einfach.
Gut, weil mit dem Kommen Jesu uns alle Gnade zuteil geworden ist und das Gnadentor eröffnet worden ist, wo wir alle immer noch davon schöpfen.
Was ist denn mit den Menschen, die heiligmachende Gnade nicht haben? Wer hat sie denn von uns, diese Gabe? Wer hat sie?
Das weiß Gott allein. Kein Mensch kann das beurteilen, ob sie oder ich oder jemand anderer in der heiligmachenden Gnade steht.
Warum sprechen wir denn darüber, wenn wir die Gnade nicht irgendwie erkennen?
Weil die Kirche immer ein Ziel stecken musste. Und immer
die heiligmachende Gnade, wer hat die?
Ein Ziel wird damit gesteckt, jede Gnade, wenn wir sie annehmen, führt sie uns zur Heiligkeit. Deswegen ist jede Gnade eine heiligmachende Gnade. Es gibt keine Gnade, die uns auflaufen lässt oder scheitern lässt, ne?
Also, nein, wir sprechen ja von der Heiligmachung.
Ja, ja, also jede Gnade ist heiligmachend, wenn wir sie annehmen.
Für mich bedeutet das eigentlich nur die Hoffnung. Wir leben aus der Hoffnung. Aus der Hoffnung schöpfen wir Mut. Aus dem Mut zur Umsetzung bekommen wir auch eine gewisse, keine Gewissheit. Wir bekommen also eine innere Überzeugung, eine Erfahrung. Sie haben ja gesagt, den Satz hielt ich auch nicht für so ganz richtig, wo Sie sagt, Sie kriegen einen Hals, wenn Sie hören, wenn jemand sagt, Glauben heißt nicht wissen. Der Satz ist genauso falsch, wie wenn ich sage, Wissen heißt Glauben. Es heißt doch eigentlich nur, Glaube heißt hoffen. Es heißt hoffen, Mut haben, den Mut umsetzen und dann zu einer, in Anführungszeichen, zu einer Gewissheit oder zu kommen, die einen trägt.
Also dieser Satz, Glauben heißt nicht wissen, wird vor allen Dingen von den Kritikern und von den Atheisten benutzt. Der für mich, jeder, der glaubt, weiß, was er glaubt eigentlich. Aber wenn man es natürlich naturwissenschaftlich da irgendwie, keine Ahnung, mathematisch oder physikalisch oder so, dann heißt natürlich, da gibt es keinen Berührungspunkt. Deswegen eben dieses Schimpfwort, Glauben heißt nicht wissen.
Entschuldigung, das ist also bei der Mutter der göttlichen Gnade. Ich denke, es kann noch einfacher sein. Es steht im Lukas-Evangelium, sagt der Engel, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Das kann
perfekt.
Das ist die Formulierung sein. Das ist deine Antwort.
Das wird hier formuliert. Das wird formuliert.
Sie hat Gnade gefunden und hat diese Gnade entsprechend gelebt. Das heißt, sie hat ihr Ja gesagt und diesen Jesus groß werden lassen.
Also sie ist der göttlichen Gnade.
Ganz genau. Insofern ist es schlüssig. Ja. So, und jetzt kommen vier Anrufungen, die eine Sichtweise, die mit der Tatsache zu tun, aber mit der Glaubenswahrheit zu tun haben, Maria ist die voll der Gnade, so hat Hieronymus vom Griechischen ins Lateinische übersetzt. Dieses voll der Gnade. Denn im Griechischen heißt es nur du Begnadete, so heißt jetzt auch wieder in der Einheitsübersetzung, was der Engel zu ihr sagt, du bist die Begnadete. Aber eben dieses Wort von Hieronymus ist jahrhundertelang durch die Kirchenbücher durchgegangen, die voll der Gnade, was er in gewisser Weise auch eine Logik hat. Mehr Gnade als Jesus zur Welt zu bringen, gibt es nicht. Mehr Gnade als den Willen Gottes in der entschiedenen und ungeschmälerten Weise, wie es Maria gemacht hat, gibt es nicht. Und deswegen hat dieses voll der Gnade schon auch irgendwo, wie es der Hieronymus formuliert hat in seiner Übersetzung, einen, ja, das kann man verstehen, auch wenn es jetzt nicht, ja. Und aus diesem voll der Gnade wurde alles abgeleitet, was es so im Lauf der Theologiegeschichte gegeben hat, dass sie ohne Erbsünde ist und dass sie schon von der Empfängnis an unbefleckt war, also schon im Mutterschoß von ihrer Mutter Anna unbefleckt war und deswegen auch immer Jungfrau geblieben ist. Aber das sind alles Glaubenssätze, die nicht auf eine biologische Ebene gedacht werden dürfen, sondern auf eine spirituelle Ebene. Nämlich, sie hat sich ausschließlich unter den Willen Gottes gestellt und nicht, wie Paulus später schreibt, der Willen des Mannes und so weiter, also keine. Weswegen legt denn die Kirche so große Wert darauf, dass Maria ohne Sünde empfangen ist und auch nach der Geburt Jesu Jungfrau geblieben ist? Warum legt die Kirche so großen Wert drauf? Zum einen, auch wieder so in der Mariologie gedacht, dass Jesus zur Welt kommt, ist keine Konsequenz menschlichen Handelns. Also da steckt kein Vater und keine Bettgeschichte dahinter, sondern das ist Eingriff Gottes in die Menschheitsgeschichte. Und deswegen musste Maria Jungfrau sein und bleiben, denn wenn sie nach Jesus noch irgendwelche Kinder gehabt hätte, was verschiedene Theologen meinen, denken zu müssen, weil es in der Schrift von Brüdern und Schwestern Jesu heißt, wie wenn sie Jesus unbefleckt empfangen hat und ohne Erbsünde, hat sie dann auch ohne Erbsünde die anderen Kinder empfangen? Kann wohl nicht sein. Also irgendwas passt da nicht zusammen und deswegen die kirchliche Lehre, Maria ist unversehrt, rein, keusch, unbefleckt von Geburt bis zum Schluss. Alles andere würde nicht passen in der Vorstellung, dass sie die von Gott Erwählte ist, die das größte Geschenk der Welt geben konnte, nämlich Gottes Sohn.
Da würde ich aber sagen, da müsste man sich natürlich dann ausgiebig mal über den Begriff Erbsünde unterhalten,
ja,
der ja viel, viel, viel falsch gedeutet wurde.
Genau.
Und insofern denke ich, so einfach ist das auch nicht.
Ja.
Aber das ist noch ein so breites Feld.
Können wir in die Wunschliste der nächsten Themen aufnehmen?
Ja, ich habe es schon aufgeschrieben.
Ich habe letztes Mal schon genug gehabt. Ich meine, das hätte letztes Mal schon genug um die Trinität. Da habe ich so viel auslassen müssen.
Ja, okay.
Da hätte eigentlich auch ein Sinus mit reinspielen müssen. Ja, ja. Und.
Alle.
Ja, aber Ihr Beitrag war gut zum letzten Mal.
Ja. Also, sagen wir mal, ich habe versucht, ein paar Dinge zu sagen, die ich für wichtig halte. Sie sind wieder umfassend, sondern es war nur eine Analogie, bestimmte Begriffe versucht darzulegen. Man hätte es natürlich auch ganz anders von Augustinus aufgreifen können oder auch von Ratzinger natürlich auch oder wen auch immer. Das ist auch das Schöne dabei, ist, dass je mehr Seiten man das anleuchtet, umso näher kommt man der Sache und umso komplizierter wird sie.
Genau. Herr Liesel, Sie hatten noch eine Frage.
Mir fällt die Frage auf, ob Maria, ob die Persönlichkeitsentwicklung und die Geschichte der Person, die irgendwo beschrieben wird, ausführlich beschrieben wird auch.
Von Ihrer Person?
Ja.
Also wo wird das beschrieben?
Ob das irgendwo beschrieben wird in der Bibel oder?
Also in den Evangelien nicht. Und in den Briefen schon gar nicht. Denn da kommt sie kaum vor.
Aber von Jesus wird doch relativ viel gesagt.
Da schon, da steht die ganzen Evangelien voll von ihm, aber von Maria sind nur ein paar Stellen. Von Maria wissen wir bei der Verkündigung des Engels, die Geburt, Auszug aus Ägypten, dann Tempeldarstellung,
Hochzeit zum Kana,
dann der Zwölfjährige im Tempel, ne? Dann die Hochzeit von Kana und dann ist erstmal Funkstille, bis dazwischen drin noch deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen vor der Tür und halten dich für verrückt. Kommt auch noch und dann erst wieder unter Kreuz. Das sind die einzigen Stellen von Maria.
Weil ich fände ich schon wichtig, wenn sie so vorbildlich waren.
Ja, also man kann in den Apokryphen noch nachgucken, ob da gibt es bestimmt noch Stellen, aber die sind halt nicht amtlich. Apokryphe Schriften sind solche, die nicht in den biblischen Kanon aufgenommen worden sind.
Und die anderen Evangelien, nicht Johannes?
Ja, da gibt es ganz viele. Es gibt über 70 genau, apokryphe Schriften. Ja. Okay, dann noch ein paar Worte zu den letzten. Du liebenswürdige Mutter, ist klar, weil so lieb wie sie war vermutlich keine Mutter, wunderbare Mutter, auch nachvollziehbar. Mutter des guten Rates ist eine Anspielung auf die Hochzeit von Kana, denn sie gibt denen, tut alles, was er euch sagt. Mutter des Schöpfers ist ähnlich wie Mutter Christi, der Kirche, des Erlösers und so weiter. Und was dann noch angefügt worden ist zum Schluss, Maria, Mutter der Barmherzigkeit. Das könnte eine der schwierigsten Anrufungen sein, weil es dazu, fällt mir jetzt auf der Stelle, kein biblischer Bezug ein, wo Maria barmherzig gewesen sein könnte. Aber wenn man weiß, die Liebe Gottes und Gott ist barmherzig und sie ist sozusagen die weibliche Ausgabe der sichtbaren Liebe Gottes, dann musste sie auch mit der Barmherzigkeit zu tun haben. Also bleibt ein Gegenstand der Betrachtung und Meditation, wie alle anderen Anrufungen auch. So, was bleibt jetzt für uns als Fazit? Jeder von uns könnte die Lauretanische Litanei fortschreiben und noch eigene Anrufungen und eigene Erfahrungen von Maria, eigene Bezüge, eigene Eigengebungen und eigene Vorstellungen, wie Maria für ihn ist, mit einbauen. Alles offen. Also eine Litanei ist ja nichts Abgeschlossenes, nichts Fertiges, so wie das Vaterunser fertig ist, sondern Litaneien, wie Sie gesehen haben, alle möglichen Päpste haben da noch ihren Akzent noch mit rein formuliert und haben das Ganze bereichert. Was sagt uns das jetzt alles? In unserer heutigen Zeit, die so geprägt ist von Machtspielchen, von Machtmonopolen und Zuständigkeiten und Geboten und Vorschriften und Gesetzen und sowas alles, da braucht es nach Vorbild von Maria jemand, der sagt, okay, ich schaue jetzt, was tut jetzt gut und was ist das nachhaltig Gute? Ein Kind in die Welt zu bringen ist was nachhaltig Gutes und da muss man alles so tun, dass es dem Kind auch noch in einem Monat oder in 2 Jahren gut geht mit dem, was ich heute mache. Und deswegen diese Vorstellung, Maria hat eine Zuständigkeit sozusagen für uns Menschen, die ist von Dauer, weil wir immer an ihr ein Beispiel nehmen können. Und es gibt eine Mystikerin, die sagt, es gibt in der Kirche das petrinische Profil. Das geht also Kirchenrecht und da Papst und ganze Hierarchie, das ist das petrinische Profil. Dann wurde formuliert von Hans-Urs von Balthasar das paulinische Profil der Verkündigung und der Raus in die Welt und den Heiden und das richtige Wort finden für die Heiden und so weiter, das ist das paulinische Profil. Und dann gibt es das marianische Profil, was gar nicht jetzt so groß auf den Putz haut, sondern einfach was tut. Nicht lange Theorien entwickelt und da Bücher schreibt, sondern sagt, was ihr euch sagt, das tut. Also es geht beim marianischen Profil der Kirche um das, was die Menschen sehen können, dass es gut ist, weil es von Gott kommt. Und von daher können wir diese ganze lauretanische Litanei durchdeklinieren, immer in den Blick, wie würde Maria an meiner Stelle Jesus das Leben schenken. Jesus in jeden Einzelnen, dem ich begegne. Jesus begegnet mir ja in jedem Menschen tagtäglich, der mich braucht oder der mich froh macht oder der was will von mir, der mich stört. Es gibt ja alle möglichen Begegnungen und immer steckt dahinter bei diesem ewigen Versteckspiel Jesus, der sagt, was ihr dem Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Und Maria hat das erkannt, hat dem Geringsten den absoluten Wert gegeben und hat auch die Hirten nicht rausgeschmissen im Stall von Bethlehem, ihr stört hier unseren Familienfrieden, sondern hat sie empfangen und ebenso die drei Könige auch und alles sowas. Also da kann man ewig drüber nachdenken und deswegen ist eben die marianische Komponente in unserem Glauben etwas, wo man ewig drüber nachdenken kann, was hat das für mich für eine Bedeutung? Was kann ich davon lernen? Und mit dem Satz möchte ich den Abend beschließen, zumindest meine Ausführungen.